Nach einer etwas längeren Pause oder auch beziehungsweise einigen Monaten, in denen sehr wenige Podcast-Folgen von uns rauskamen, sind Corinna und ich jetzt nochmal am Start und wir haben uns ein paar Gedanken vorweg natürlich gemacht, wie das für uns jetzt hier so weitergehen soll. Wir haben die letzten Monate unglaublich viel gearbeitet. Ich will dich kurz einmal mit reinnehmen. Im Hintergrund viel gemacht und uns ist klar geworden, dass wir kein Blatt mehr vor den Mund nehmen möchten. Und ab heute hier in diesem Podcast mal ein paar Dinge sehr auf den Punkt ansprechen werden, um einfach mal wirklich zu sagen, wie es ist. Ich bin Gina Gog und ich bin Coach, Life Coach und ich bin unter anderem in Ausbildung zum Human Design Analytikerin und auch ja in ganz vielen unterschiedlichen Ausbildungen schon gewesen, physiotherapeutisch, Fitness, Sportkauffrau, Wellness, also ganz viel schon mit Menschen zusammengearbeitet. Das soll hier aber gar nicht so viel jetzt zur Sache tun, sondern hier geht es jetzt ganz klar darum, was du als Mama machen kannst, damit es deinem Kind besser geht, aber vor allem, was du halt tun kannst. Und bevor wir jetzt in die Folge hier rein starten, stellt sich auch noch einmal Corinna vor. Let's go, Corinna.
Ja, hallo. Ich freue mich total, dass wir hier mal die Dinge tatsächlich auf den Punkt bringen. Vielleicht den einen oder anderen, ja, verärgern mit unseren Aussagen. Aber das ist gut. Das ist sehr, sehr gut, weil dann darfst du da noch mal tiefer schauen, warum dich das Ganze ja so aufregt. Und ja, was mache ich? Ich leite ein Lerninstitut, bin integrative Lerntherapeutin, LRS und Dyskalkulie, arbeite halt sehr, sehr stark mit speziellen Kindern, nenne ich das immer, also Kinder, die ADHS haben, ADS, wütend werden in der Schule, also die Kinder, die so aus diesem Schulsystem rausfallen. Und unser Spezialgebiet, Gina, würde ich mal sagen, sind halt die Mütter, die da den Bogen zu ihrer Arbeit, egal ob selbstständig oder halt in Führungsposition und Familie, da diesen Bogen schüren möchten, damit ja sie nicht immer die erste Anlaufstelle sind für die Schule oder den Kindergarten, wenn ihr Kind jetzt so nicht funktioniert, wie die Gesellschaft das möchte.
Ja, und da hat Corinna dann jetzt schon im Grunde so ein bisschen die Folge hier angeteasert. Und zwar geht es heute darum, um deine eigenen Glaubenssätze, warum du da hingucken solltest und inwiefern sich das auch auf dein Kind auswirkt, beziehungsweise warum es auch so wichtig ist, dass du da hinguckst, damit es in Bezug auf dein Kind leichter wird. Denn dein Kind ist nicht das Problem, sondern du bist es. Sonst wärst du hier jetzt wahrscheinlich auch nicht in dieser Folge mit drin oder machst spätestens jetzt aus. Dann ist das okay. Also wenn du nicht hören willst, dass du dich verändern musst, damit die Beziehung zu deinem Kind besser wird, dann schalt jetzt ab, weil darum geht's jetzt. Allgemein mal zu Glaubenssätzen, Corinna, und zu dem Muttersein. Beziehungsweise, was beobachtest du in deinem Lerninstitut oder auch in den Coaching-Sessions bei uns? An den Müttern, also was die Problematik ist oder was es so schwierig macht in Bezug auf ihr Kind, also mit diesen Glaubenssätzen, die so in ihnen drin sind.
Also häufig ist ja der erste Satz, den wir auch hören oder den ich auch bei mir im Lerninstitut höre, mein Kind hat ein Problem. Ah, da muss ich erst immer durchatmen, weil dein Kind ist nie das Problem, sondern die Sachen, die du in deiner Kindheit erlebt hast und die du auf dein Kind projizierst. Das heißt, nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Du möchtest gerne, dass dein Kind auf ein Gymnasium geht. Ah, ne, wir haben jetzt November, jetzt stehen natürlich auch wieder, steht im nächsten Jahr der Schulwechsel an von der Grundschule auf die weiterführende Schule. Und dann, ah, liebe ich ja diesen Satz. Also ich setze mein Kind ja nicht unter Druck, aber es sollte schon aufs Gymnasium gehen. Da muss ich auch immer wieder durchatmen, ganz stark durchatmen, weil viele Eltern so ihr Kind einfach innerlich zerstören. Das bringen wir es mal auf den Punkt. Das sind dann die Kinder, die dann zu diesen A-People-Pleasern werden und einfach immer wieder versuchen, besser in der Schule zu werden, bessere Noten zu schreiben. Dann ist eine 3 auch nicht mehr gut genug, weil es ist ja keine 2, es ist ja keine 1. Aber die Eltern stellen sich dann hin und sagen, nein, ich setze mein Kind nicht unter Druck, aber eine 3 geht gar nicht. Finde da bitte mal den Fehler. Also das sind dann so Dinge, wo Eltern, um jetzt nochmal zurück auf deine Frage zu kommen, Gina, wo Eltern dann oder Mütter dann sagen, ja, okay, mein Kind funktioniert in Anführungszeichen nicht so, wie ich das möchte oder wie ich das erwarte. Fixiert das mal. Na, setzt da mal mein Kind in Stand oder was kann ich machen, damit mein Kind so funktioniert, wie es gesellschaftlich gewollt ist.
Und das hängt vor allem damit zusammen, dass du als Mama, wenn das der Fall ist, so aufgewachsen bist, dass vor allem Wert auf Äußerlichkeiten gelegt worden ist. Wie siehst du aus? Was hast du an? So geht man nicht raus, so macht man dies nicht, so sagt man das nicht. Was sollen die anderen denken? Was hat denn dein Lehrer dazu gesagt? Also du als Kind ganz viel halt diese Sachen gehört hast, wo es immer um die anderen ging und nicht um dich. Das heißt, du bist so aufgewachsen, dass es keine Rolle gespielt hat, was mit dir ist, sondern dass es immer nur um die anderen ging und dass du für dich gelernt hast, dass es wichtig ist, was die anderen denken und sagen. Und deswegen projizierst du das jetzt auf dein Kind und es ist dir so wichtig, dass dein Kind aufs Gymnasium geht, weil, wie sieht das denn aus? Natürlich sieht das gut aus. Ach, da könnte ja jemand mir auf die Schulter klopfen und sagen, hast du so intelligente Kinder, die gehen ja aufs Gymnasium. Hast du dein Kind mal gefragt, ob das auf Gymnasium gehen möchte?
Vielleicht wahrscheinlich ist
nicht.
Es ja auch so, ja, Kinder wissen in der 4. Klasse gar nicht, was ist überhaupt ein Gymnasium, was ist eine Gesamtschule. Na, also bei uns hier in NRW ist es so, es gibt gar keine Hauptschulen mehr oder nur noch sehr, sehr wenige und auch sehr wenig Realschulen. Also es gibt nur noch die Option Gymnasium oder Gesamtschule. Und da ist natürlich auch, weil viele auch diesen Gedanken haben oder von früher vielleicht noch wissen, okay, auf dem Gymnasium ist es sozial höher gestellt, ne, da ist halt ein besseres Umfeld. Und auf der Gesamtschule, viele Eltern denken, na, okay, dann gehen nur Assis hin. Ja, ist so. Ja, und wenn wir uns das jetzt mal wirklich angucken, dann ist die Gesamtschule ein Auffangbecken für Problemkinder. Und klar kann ich verstehen, dass dann viele Eltern sagen, nee, da schicke ich mein Kind nicht hin und dann stecke ich mein Kind aufs Gymnasium. Aber auf dem Gymnasium ist die Mentalität friss oder stirb. Und wenn dein Kind da nicht mitkommt, dann ist es dann spätestens im 2. Halbjahr der 6. Klasse nicht mehr auf dem Gymnasium.
Welche typischen Glaubenssätze bei Müttern beobachtest du noch, die sich enorm negativ auf die Kinder auswirken?
Liebe es, wenn Eltern sagen, da muss mein Kind einfach durch. Da muss er durch. Das muss der jetzt einfach mal aushalten. Da, und ach ja, und am geilsten ist ja, uns hat es ja auch nicht geschadet. Also ehrlich, ehrlich. Du musst auch gerade durchatmen, ne?
Ja, ich muss gerade richtig durchatmen, weil das ist so ein Satz wie, das haben wir schon immer so gemacht.
Oh mein Gott.
Das hat immer so funktioniert.
Oh.
Das ist halt so.
I love it.
Ja, und das sind so Sachen, ja, sorry, wenn du jetzt heute an Krebs erkrankst, Gehst du dann zu einem Arzt, der vor 60 Jahren gelernt hat und nie wieder in seinem Beruf gearbeitet hat? Der hat das damals auch gelernt und das hat damals auch gut funktioniert. Gehst du dahin? Ja oder nein? Oder gehst du zu jemandem, der heute seine Ausbildung im Facharzt für, wie sagt man, für Tumore halt, für Krebs halt jetzt ist und unglaublich viel die letzten Jahre damit gearbeitet hat und die besten Strategien und Methoden kennt und die heilen kann? Gehst du lieber zu dem, der vor 50, 60 Jahren gelernt hat und sich nicht mehr weiterentwickelt hat? Ich glaube, da ist die Antwort ganz klar, wo du hingehst.
Genau, zu dem, der das immer so gemacht hat.
Das hat damals ja, war das auch gut für uns.
Genau, das hat ja funktioniert.
Genau, und das ist dieses, nur weil das für vor 50 oder vor 60 Jahren gut war, ist das nicht nur höchstwahrscheinlich, dass das nicht mehr heute so ist, dass das gut ist, sondern es ist Fakt, dass das höchstwahrscheinlich für heute scheiße ist.
Ja. Ist
Es
veraltet.
funktioniert heute nicht mehr. So viele Sachen funktionieren heute nicht mehr. Und deswegen, es hat uns auch nicht geschadet. Doch, guck mal hin. Es hat dir geschadet. Du bist nur nicht in der Lage, es zu sehen.
Genau. Oder es ist
Unterschied.
tatsächlich zu schmerzhaft.
Genau.
Oder es ist tatsächlich zu schmerzhaft, um da halt hinzuschauen. Wir haben ja jemanden im 1 zu 1 und sie hatte so eine Angst, mit uns zu arbeiten. Dann hieß es dann so, ja, aber ich will nicht an meinen Glaubenssätzen arbeiten. Also, aber die Sachen aus meiner Kindheit müssen wir ja nicht nochmal aufarbeiten. Doch, genau das müssen wir. Weil nur so kannst du halt hinschauen. Welche Dinge hast du gelernt in deiner Kindheit und welche Dinge überträgst du eins zu eins auf dein Kind? Und dieses aus der Vergangenheit einfach mitschleppen, es gibt ja auch diese ganzen ererbten Traumata. Na, dann guck doch mal hin, wer genau so sich verhält wie dein Kind. Und du wirst in deiner Ahnenfolge Menschen finden, die genauso reagiert haben wie dein Kind. Das heißt, es gibt so viele Aspekte, die wir im 1 zu 1 betrachten. Und es geht nicht nur um Glaubenssätze, sondern auch, ne, was war in den Generationen davor? Wie haben die Generationen denn vor dir gelebt? Also ich weiß ganz genau, immer wenn ich mit meinen Großeltern gesprochen habe, war so dieser erste Satz, Kind, hast du auch Arbeit? Also die konnten sich das auch gar nicht so vorstellen, was wir machen, ne? Online arbeiten, mit Müttern online arbeiten. Ne? Wir haben ja Frauen auch in Dubai, auf Bali, mit denen haben wir ja alle schon gearbeitet. Da gibt es ja überhaupt gar keine Grenzen.
Ja.
Aber diese alten Generationen oder die Generationen vor uns, die kennen das nicht. Na, die wissen auch nicht, was für Auswirkungen das hat, wenn sie jetzt mit deinem Kind, ne, oder mit ihren Enkeln dementsprechend dann sprechen und, oh ja, ist doch nicht so schlimm. Na, dann musst du das nächste Mal nur besser lernen. Nein. Ja, und das ist das auch, was ich häufig tatsächlich sehe, dass A, vielen Kindern die Noten so scheißegal sind und das ist so super. Das ist so super, dass wir bei uns tatsächlich jeden einzelnen Fehler feiern. Ey, toll. Endlich mal einen Fehler gemacht. Warum? Weil wir dann dran arbeiten können. Wir können gucken, was können wir besser machen, was können wir optimieren. Wir fragen jede Stunde jedes Kind, okay, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, was können wir besser machen? Ne, weil unser Schulsystem, seien wir mal ganz, ganz ehrlich, das ist eine Vollkatastrophe. Es ist einfach eine Vollkatastrophe und es ist schon längst kollabiert. Es ist schon lange kollabiert. Nur keiner will es sehen und keiner will es aussprechen. Und wer leidet darunter? Dein Kind.
Da gibt es aber Zahlen, die ja ganz deutlich für sich sprechen. Und zwar sind das die Depressionszahlen, die in die
Ja.
Höhe gehen. Jeder, und das ist nichts Unbekanntes, weiß, dass Depressionen gerade auch die letzten Jahre enorm zunehmen und Kinder immer früher an Depressionen erkranken.
Ja,
Und
das
das
stimmt.
kommt zum einen durchs Schulsystem, aber das kommt auch vor allem daher, weil so viele machen, wie es uns ja selber nicht geschadet hat. Und weil so viele die Sachen weitergeben, die ihre Mutter und Oma und Opa an sie weitergegeben haben und das nicht hinterfragen. Und deswegen steigen die Depressionszahlen so extrem, weil wir so viele unbewussten Glaubenssätze und Antreiber weitergeben, die uns ja auch schon geschadet haben, aber die sich bei unserem Kind mit seinen eigenen Themen dann so summieren, dass das Kind gar keine Wahl mehr hat. Das wird über kurz oder lang höchstwahrscheinlich krank.
Ja.
Weil da so viel ist. Jeder kriegt im Laufe seines Lebens seine eigenen Themen. Und wir Eltern haben uns schön aus der Affäre gezogen und gesagt, ja, wir gucken uns unsere eigenen aber nicht an. Das kann ja unser Kind, kann das schön ausbaden irgendwann. Oder unsere Enkel.
Genau.
Ja, ich kann da ein Lied von singen. Ich meine, wir sind die erste Generation. Das ist auch Fakt. Wir sind die erste Generation, die das Privileg hat, jetzt dahin zu gucken. Und deswegen ist es verdammt nochmal unsere Aufgabe. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, wie das ist, an Depressionen krank zu werden. Denn das war bei mir vor ein paar Jahren der Fall. Und zwar aus dem Grund, weil ich Glaubenssätze und ererbte Traumata mitbekommen habe, die nicht mir gehören und die mich zu etwas angetrieben haben, das ich selber so nie gewählt hätte. Wenn ich mir heute überlege, aus der heutigen Sicht, meine Physiotherapiepraxis mit 8 Mitarbeitern, die ich bis dieses Jahr geführt habe, hätte ich nie aufgebaut, wenn ich wirklich gewusst hätte, welche Bedürfnisse ich habe. Wäre das nicht zustande gekommen. Absolut nicht. Warum? Da habe ich dem letzten Mal nachgedacht, warum habe ich diesen Beruf ergriffen, Physiotherapeuten zu werden? Weil ich in meiner Familie gelernt habe, dass es erstrebenswert ist. So ein Schwachsinn, ich will es heute nicht mehr machen. Ja, und das ist dieses, nur weil du so, also weil du so aufwächst, bekommst du so viel mitgegeben, was logisch ist, was der logische Weg ist, aber was lange nicht für uns gut sein muss. Und in den seltensten Fällen ist. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen tue ich das auch für mein Kind, löse ganz viel bei mir auf, weil ich eben nicht will, dass er dieselben Probleme bekommt. Und nicht einen Beruf ergreift, nur weil er denkt, dass er dann von mir mehr geliebt wird. Der wird gar nichts tun müssen, damit er von mir geliebt wird. Und das
Ja,
wird
das ist
er von
ja
sich
auch,
aus tief
ja.
wissen.
Das ist auch so ein Thema. Ich mache das, damit Mama zufrieden ist. Ich verbessere das, damit meine Eltern damit zufrieden sind. Ah, das ist also das kann ich ja auch aus meiner Kindheit, kenne ich das ja auch. Liebe gegen Leistung erhalten. Und da reagiere ich tatsächlich immer noch sehr, sehr allergisch drauf. Also sehr allergisch, weil ich einfach weiß, wie tief dieser Schmerz dann halt auch sitzen kann. Wenn du nach Hause kommst, du hast, also ich habe, ja, 8. Klasse. Ne? Ich sage ja immer, die 8. Klasse muss man überstehen, weil das einfach die, ne, gerade in der Jugend so eine. So eine Klasse ist, die muss man nur überstehen und dann macht es im Kopf Klick. Da komme ich nach Hause, die beste Arbeit der Klasse geschrieben, ne? 2+, boah, ich war stolz wie Bolle, ne? Und dann komme ich nach Hause und zeige so, boah, ich habe eine 2+ geschrieben, ne? Beste Arbeit. Kommentar war, warum hast du keine 1 geschrieben? Boah, das war der Zeitpunkt, wo ich meinen Eltern dann keine Note mehr erzählt habe.
Ja.
Ja, und das sind dann halt so Dinge, wo ich dann die Kinder immer frage, bist du zufrieden mit deiner Note? Auch wenn es eine 6 ist. Auch wenn es eine 6 ist. Bist du zufrieden mit deiner Note? Okay, bei einer 6 sagen die mir wahrscheinlich dann so, nö. Ne? Die richtige Frage ist aber, ist dein Kind zufrieden mit seiner eigenen Leistung? Und da hast du nichts zu kommentieren.
Ja.
Okay, du hast eine 4, eine 5, eine 3 geschrieben, ist shit egal. Es ist nur eine scheiß Zahl. Ne, und das dürfen wir uns immer wieder vor Augen halten. Das ist eine Zahl. Und viele Kinder identifizieren sich mit dieser Zahl. Ich bin nur gut, wenn ich eine 2 oder eine 1 schreibe. Ich bin nur liebenswert, wenn ich Klassenbester bin. Und da können Eltern, na, da flippe ich ja auch schon aus, wenn ich dann Eltern bei mir sitzen habe und die dann äußern, ich tue alles für mein Kind. What the fuck machst du denn bitte für dein Kind, wenn du dein Kind unbewusst die ganze Zeit unter Druck setzt? Also da, ne, da muss ich echt an mich halten, damit das hier nicht in Tourette ausartet. Ich tue alles für mein Kind, aber den Betrag für eine Lerntherapiestunde, den zahle ich nicht. Ich habe die teuerste Gucci-Tasche, aber den Betrag für mein Kind zahle ich nicht. Und das ist dann, wo ich so denke, so, hä? Warum setzt du Kinder in die Welt, wenn du dich nicht drum kümmern kannst? Finde einfach mal den Fehler, bitte. Ne, warum kaufst du dir jeden Tag eine Packung Kippen, verseuchst dann deine Bude damit und dein Kind wird zum Passivraucher? Also da, ne, aber ich tue ja alles für mein Kind. Habe ich kein Verständnis für.
In diesem Thema kommen wir die ganze Zeit und da möchte ich gerne mal noch einmal hin. Immer wieder zur Schule. Und für mich kam jetzt gerade so ein Gedanke hoch, wo ich mich so gefragt habe, ist es das eigentlich wert? Ist es die Schule wert, die Noten in der Schule wert, dass ich zu Hause ein schlechtes Familienklima habe, eine schlechte Bindung mit meinem Kind habe? Hauptsache, andere drumherum finden das, was das Bild, was ich so nach außen abgebe, toll, schön und gut. Ist es das wert? Und keine, ja, es gibt erfolgreiche Menschen, die haben auch ein Studium gemacht, die haben Abitur gemacht, aber wie viele erfolgreiche Menschen, gerade heute zu unserer Zeit, gibt es, die nichts davon haben? Gar nichts. Es sagt nichts darüber aus, dass ein Kind in seinem Leben nur was erreicht, wenn es in der Schule gute Noten hat. Das ist Schwachsinn. Das ist sowas von aus der Zeit, das ist überhaupt nicht notwendig. Die Schule, die Schulzeit entscheidet im Grunde nur dafür, darüber langfristig, wer als Erwachsener noch in der Lage ist, kreativ seinen eigenen Weg zu gehen und wer nicht.
Aber das wird ja auch schon abtrainiert, die Kreativität.
Ja, deswegen sage ich, darüber entscheidest. Und es gibt die Ausnahmen, die es sich irgendwie ein bisschen bewahren können oder wieder entdecken als Erwachsener und dadurch seinen eigenen Weg gehen. Oder die in der Schule so, ich sag jetzt mal, problembehaftet sind, dass sie sich es nicht sich abtrainieren lassen. Und dann sind das die enormen Problemkinder, die sich eben nicht fügen. Nur weil sie ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Gedanken in Bezug darauf, wie etwas abzulaufen hat, für sich haben. Wie es für sie höchstwahrscheinlich gut und richtig wäre.
Aber es ist ja, wir können das ja auch auf alles andere umswitchen und ummünzen. Das ist ja genauso wie, weiß ich nicht, wie Väter ihre Söhne dann zum Fußballtraining schleppen, aber haben wir auch den Fall da, jahrelang Fußball gemacht, obwohl er eigentlich gerne Ballett machen wollen würde. Na, aber es ist halt, jeder Junge muss oder sollte Fußball spielen. Manchmal frage ich sogar, die Väter, wollten sie eigentlich mal ein Fußballstar werden? Da kommt meist immer ja. Das heißt, diese unerfüllten Träume, das muss ja nicht nur von Vätern sein, kann genauso auch von Müttern sein. Diese unerfüllten Träume werden so auf das eigene Kind projiziert, dass die Kinder einfach darunter leiden. Und was passiert? Sie fangen an zu lügen. Sie verschließen sich komplett. Ja. Wie
Ja,
viele
was?
Kinder, wie viele Kinder habe ich da bei mir auch sitzen, die fühlen sich noch nicht mal. Die können dir nicht sagen, wo sitzt bei dir in deinem Körper denn die Freude? Wo und bist du stolz darauf, dass du das so toll hinbekommen hast? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Ja.
Und das ist so erschreckend. Das ist so erschreckend, wenn Kinder, die gerade mal 7, 8, 9 Jahre alt sind, noch nicht mal dieses Gefühl von Freude empfinden können.
Ja, und dafür gibt es ja auch Transformius, unser emotionales Kompetenztraining, das da genau ansetzt und das wir natürlich auch in unserem 1:1 benutzen. Aber mein Gedanke war jetzt gerade so, was wäre denn in dem Moment angemessen eigentlich von den Eltern, dass sie sich zurücknehmen? Zum Beispiel, mein Gedanke war immer, weil ich bin physiotherapeutisch geprägt natürlich durch meine Ausbildung. Ich will nicht, dass mein Sohn irgendeinen Ballsport macht irgendwann, weil ich weiß, wie schlecht das für die Gelenke ist. So, ich sehe aber jetzt schon, wie viel Spaß er mit Bällen hat. Und ich würde wetten, er wird irgendwann irgendeinen Ballsport machen, ob mir das nun passt oder nicht. So, und wenn er dann Probleme hat mit seinen Gelenken, dann weiß ich wenigstens, was man machen kann. Ja, aber ich habe immer gesagt, keine Bälle, keine Bälle, ne? Aber er hat jetzt schon mit seinen paar 17, anderthalb Jahren, 17 Monaten so viel Freude an Bällen, dass ich, wenn das so bleibt, die Wahrscheinlichkeit hoch ist. So, und dann habe ich, sorry, ich habe nichts zu melden, weil das ist seine Freude, die er daran hat. Aber wie viele Eltern sagen dann wirklich, nee, ist nicht. Da muss was anderes her.
Ja.
Und das ist das. Nimm dich zurück. Guck, es ist nicht, es ist, das ist nicht deine Sache. Es
Ja.
ist dein Kind, aber nicht deine Sache.
Ja, das ist das, was wir halt auch viel beobachten können, ne? Also ich beobachte ja super viel und auch super gerne. Und wenn du Also wenn dein Kind auch noch ehrlich zu dir ist, dann wird es dir ehrlich sagen, ich will das gar nicht. Also letztens saß ein junger Mann bei mir, der meinte, ich habe gar keinen Bock hier zu sein. Alles klar, dann pack ein, dann darfst du gehen. Ich zwing dich nicht, hierhin zu kommen. Na, also ich zwinge keinen meiner Schüler zu uns zu kommen. Die machen das, weil sie wissen, okay, ich habe hier einen Rahmen, ich habe hier einen Raum, wo ich frei Dinge äußern kann. Und glaubt mir, liebe Eltern, wir wissen mehr als ihr, was eure Kinder so anstellen. Und das ist das natürlich, was dann zu Hause einfach fehlt, dieser Raum zu sagen, ey, das will ich nicht. Das möchte ich nicht so machen. Weil es einfach nicht gewünscht ist. Kinder dürfen keine Widerworte geben. Im allerschlimmsten Fall auch keine eigene Meinung haben. Und das fängt auch schon bei Familienkonferenzen, ich liebe unsere Traudel, ne? Also unsere kleine Helferin Traudel, die steht ja für Familienkonferenzen. Und immer wenn ich die auspacke, also als Karte, fragen die erstmal, oh, das ist ja eine Sanduhr, weil sie halt wie eine Sanduhr aussieht. Aber Familienkonferenzen, wenn ich dann erkläre, was der Sinn und Zweck hinter einer Familienkonferenz ist, das wissen die meisten gar nicht. Nö, wer entscheidet? Mama und Papa. Wer entscheidet, wo es in den Urlaub geht? Mama und Papa. Na, und ob dein Kind jetzt Bock hat, darauf zu wandern und es dir dann auch sagt, ich habe keinen Bock zu wandern im Urlaub und du machst es dann trotzdem, da ist ja auch gar nicht diese Grenze gewahrt. Was lernt dein Kind denn da draus? Ich darf keine Meinung haben, ich darf keine Meinung äußern.
Ja, also wir haben hier so ein paar Sachen jetzt in der Folge angesprochen. Es ist also separate Themen, ist auch Väterrolle insgesamt, ist was ganz
Ja.
separat zu betrachten ist. Grenzen, was ganz separat auch zu betrachten ist. Aber was wir eben in dieser Folge hoffen, ist natürlich, dass du jetzt ein Gefühl dafür bekommen hast, dass welche Auswirkungen Glaubenssätze auf dein Kind haben können. Das war jetzt ein ganz geringer Anteil natürlich davon. Aber Fakt ist einfach, dass das Kind das Ergebnis von deinen Glaubenssätzen und von deinen unbewussten Antreibern ist. Und leider, leider in den wenigsten Familien überwiegen positive, stärkende Glaubenssätze. Sondern es sind die, die geschlussfolgert worden sind aus der Angst heraus, aus dem Gefühl heraus, irgendwie überleben zu müssen. War ja auch vor, also meine Oma und Opa waren ja auch noch Kriegskinder und sind auch noch im Krieg gewesen. Also ja, diese Zeiten sind ja auch gar nicht so weit weg von uns. Und deswegen die Glaubenssätze, die uns blockieren, hemmen, schwächen, uns unseren eigenen Weg verbauen, sind so viel präsenter als die, die uns stärken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns die selber als Eltern angucken. Denn viele wünschen sich, denke ich, für ihr Kind, dass mein Kind ein finanzielles, freies und erfülltes Leben hat, dass es eine glückliche und auf Augenhöhe geführte Partnerschaft in seinem Leben hat und, und. Aber habe ich das selber? Wenn du das selber nicht in deinem Leben hast, dann hast du Glaubenssätze und Antreiber, die dich dazu bringen, genau das eben nicht zu haben. Und wenn du deinem Kind anderes wünschst, dann schaffst du das nicht, indem du es durch die Schule prügelst und zu guten Noten zwingst, sondern indem du hinguckst und deine Glaubenssätze, die dich hemmen, auflöst und deinem Kind bessere mitgibst. Und nicht anders. Und wenn du, genau, und wenn du jetzt anfangen willst, da hinzugucken, was bei dir so los ist, dann ist unser Online-Kurs Serve the Day You Wake die logische Konsequenz daraus. Denn da wirst du sehen, wie du in manchen Situationen reagierst und du erkennst bzw. kriegst die Tools an die Hand, um zu schauen, welche Bedürfnisse bei dir dahinter stecken. Und das ist der erste Schritt. Wenn du für dein Kind wirklich was Gutes tun willst, dann machst du diesen Kurs. Und in dem Sinne hören wir uns dann in der nächsten Folge. Und damit du direkt mit unserem Kurs starten kannst, Serve the Day Your Way, haben wir dir den Link dazu in die Shownotes gepackt. Klick dich dazu einfach rein. Auch wenn du vielleicht jetzt Interesse hast, mit uns näher zusammenzuarbeiten im 1:1, dann schreib uns hier gerne einfach eine Mail. Auch die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes. Und falls du uns noch nicht auf Instagram folgst, dann komm gerne auch hier dazu. Wir werden zu dieser Folge noch einen speziellen Post rausbringen und kommentiere uns gerne, was du zu dieser Folge denkst. Wir freuen uns über alles, was wir lesen. Und antworten natürlich auch wahnsinnig gerne darauf und sind gespannt, wie deine Meinung dazu ist. Wenn dir dieser Podcast geholfen hat, dann lass uns Sternebewertung hier und auch eine Bewertung in schriftlicher Form. Wir antworten auch gerne hier auf diesem Wege und freuen uns über jedes Kommentar, das wir lesen dürfen.